Es gibt neue Möglichkeiten, seine Gründung zu finanzieren, neue Kredite, die angeboten werden und Förderungen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier heute mit Thorsten Beck, dem Finanzierungsberater, sitzen, nach seiner Podcast-Party, über die wir gleich auch noch sprechen, und einmal beleuchten, ja, wie kriege ich meine Finanzierung durch, wenn ich mich selbstständig machen möchte. Lieber Thorsten, herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank. Und total spannend. Ich bin das erste Mal hier bei dir im Podcast-Bus. Das ist ganz geil. Wir stehen hier in Kassel vor meiner Wohnung. Das ist echt smart. Cooles Gefühl auf jeden Fall.
Ja, danke schön. Das ist tatsächlich für diejenigen, die das jetzt noch nicht kennen, die in der Franchise-Bubble kennen den Podcast-Bus. Der steht nämlich immer auf der Franchise-Expo, auf dem Ausstellungsstand. Genau. Deswegen ist er auch so bedruckt, wie er bedruckt ist, weil da draußen auf der Autobahn interessiert das, glaube ich, nicht so viele Menschen. Aber so auf der Franchise-Expo, und dort nehme ich dann ein bisschen... ja, geräuschgeschützt meine Podcasts dann hin und wieder mal auf. Es sind nicht unendlich viele. Und ja, wenn man sowas schon hat, dann kann man das Setting eigentlich auch unterwegs nutzen. Also für die, die uns nicht sehen im Video, wir sitzen im VW-Bus. Eine Kamera auf der einen Seite, die andere Kamera auf der anderen Seite. Ein bisschen Licht. Danke für den Strom dafür über die Kabeltrommel. Ja, und dann nehmen wir jetzt diesen schönen kleinen Podcast auf. Ja, ein bisschen im Hintergrund hört man vielleicht die Standheizung, denn wir schreiben November gerade. Es wird langsam kühler.
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Du hast gestern gefeiert, ne? Jubiläum. Unternehmer Jam Session Podcast, das ist der, den du führst, und zwar seit 3 Jahren schon. Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle.
Ja, vielen Dank.
Und ich freue mich sehr, dass ich bei dir auch eingeladen war. Wie war dein Gefühl gestern?
Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch ganz beseelt. Ich habe mir ja einen tierischen Kopf vorher gemacht. Letzte Woche, also die Woche davor, war echt Horror für mich, weil ich das alles mehrfach durchgespielt habe und ganz viele Sachen gemacht habe, die mich so ein bisschen aus meiner eigenen Komfortzone rausgeholt haben, die ich einfach mal testen wollte, ob das funktioniert. Und es war richtig, richtig cool. Also ich fand es richtig cool. Ich bin total happy, habe auch gutes Feedback bekommen. Die Leute hatten Spaß. Ist, glaube ich, auch ein bisschen was rübergekommen.
Ja, total, total. Also ich fand es auch sehr cool, weil es war irgendwie eine Art von Netzwerkveranstaltung. Da waren auch die Sparkassen da, die IHK und so vermeintlich trockene Player sozusagen und natürlich ganz viele aus deinem Netzwerk und Podcast-Gäste und so. Und gleichzeitig war es eine Veranstaltung, wo ganz viel von dir als Mensch mit dabei war. Ne? Deine Faszination für Hip-Hop und Musik, was auch in deinem Podcast ja ein roter Faden ist, das zu vermengen einfach mit Unternehmertum, Finanzierung, Franchise und Co. Und ja, es gab Live-Performance, es gab einen DJ und so weiter. Also richtig cooler Vibe, der die Veranstaltung und auch deinen Podcast von anderen unterscheidet, fand ich.
Ja, danke. Ja, das war auch mein Ziel und so mein Versuch, das, was ich mit dem Podcast gemacht habe, das in eine Offline-Veranstaltung zu bringen. Und weitergedachtes Ziel ist es tatsächlich, dass ich da eine Reihe draus mache, hier für Kassel eine Netzwerkveranstaltung, die jetzt nicht gegen andere Netzwerkveranstaltungen ist, die es gibt, sondern das einfach ergänzen soll. Und bin da auch schon in Gesprächen, dass ich mit anderen Netzwerkveranstaltern zusammenarbeite. Und das ist so der Versuch, wie ist das früher, Afterwork-Party? Ja. Ich weiß nicht, ob es das noch so groß gibt. Das war ja irgendwie in den 90ern und 2000er so ein Riesenthema. Irgendwie ist gefühlt, ist das so ein bisschen verschwunden. Und das möchte ich so ein bisschen zurückholen, kombiniert mit einer Netzwerkveranstaltung. Heißt dann Beats and Business. Gibt immer einen kurzen Business-Impuls. Und Beats ist dann, DJ legt auf, gibt einen Live-Act, muss man mal gucken, was dann da immer passiert. Und dann ist es halt eine Netzwerkveranstaltung in lockerer Atmosphäre.
Ja, also Prototyp gestern sehr gelungen, würde ich sagen.
Ja,
auch
danke.
Was die Performance angeht. Sowohl der Rapper als auch Nicole, die gesungen hat.
Ja, also Wahnsinn,
perfekte,
die Stimme, ne?
Ja,
Hammer, ey.
Unfassbar.
Also. Und aber auch Thilo, ne? Der hat seit 18 Jahren nicht mehr gerappt.
Okay.
Stand seit nach 18 Jahren
und jetzt
das erste
gestern
Mal.
Dann,
ja, nur dafür
okay.
Hat er nochmal gerappt.
Oh, cool. Vielleicht fängt er jetzt wieder an.
Ja, ja, er fängt jetzt auch wieder an, ja.
Sehr gut. Ja, weil, da können wir vielleicht auch, bevor wir gleich auf das Thema Finanzierung gehen, weil du dich sehr viel mit dir selber beschäftigst, mhm. wo auch Programme mitmachst und dort hast du ihn auch kennengelernt, Thilo, mhm. ne? So, genau. dass man, was will ich eigentlich, warum bin ich da und all die Fragen des Lebens, wie will ich mein Leben gestalten, bin ich an der richtigen Stelle, mache ich die richtigen Sachen für mich, bin ich im Flow und solche ganz viele Fragen, mit denen beschäftigt ihr euch, ne? Und
ja, genau.
Wenn dann
ja.
so ein ehemaliger Rapper nach 18 Jahren denkt, ich könnte mal wieder rappen, dann ja, hast du jetzt die Bühne im Grunde dafür geboten.
Ja, ich habe ihn in der, also ich mache gerade die Lebensschule von Dieter Lange und da darüber habe ich ihn auch kennengelernt. Das war echt ganz witzig. Das ist quasi eine Coaching-Ausbildung und er ist schon deutlich weiter, weil er auch früher angefangen hat, ich auch ein bisschen langsam bin. Und im Rahmen dieser Ausbildung macht man dann auch so Probe-Coachings und man stellt sich bereit, auch Coachee zu sein, für welche die halt so ein Probe-Coaching machen. Und es ist halt ganz witzig, dass er bisher der Einzige ist, der mich angeschrieben hat und dass es auch noch ausgerechnet ein Rapper ist.
Ja, ohne dass ihr wusstet voneinander.
Wir kannten uns vorher nicht. Also er okay. hat klar, er hat mich gesehen und ich habe dann ja auch, mein Bild ist da so in diesem Portal so drin, habe da auch ein bisschen was über mich geschrieben.
Also ein bisschen Musik konnte man erahnen, ja, ja bei dir.
Das konnte man erahnen, aber man konnte nicht erahnen, dass das jetzt so matcht. Und dann haben wir uns ja auf der Live-Veranstaltung gesehen und dann haben wir auch sofort gesagt, krass, also wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen, ist noch nicht draußen, aber und dass wir auf jeden Fall was zusammen machen. Ich habe ihm von der Veranstaltung erzählt, hat gesagt, ja klar, wenn du Bock hast, rappe ich da auch. Weil das ganz geil ist, die ganzen Tracks, die er da auch performt hat, sind alles Tracks, wo er Inhalte aus der Lebensschule zusammenfasst.
Bis hin zu, dass er Zitate von Dieter Lange eingespielt genau. hat gestern Abend, ja. ne, was ich sehr cool fand. Man musste sich konzentrieren, um es zu verstehen.
Ja.
Also so ein bisschen, ne, so Augen auf halb zu, um zu, das waren so die 5 Merkmale starker Führung.
Ja.
Aber sehr cool, das miteinander so zu vermengen und für sich auch zu verarbeiten, so ja. habe ich es interpretiert. Er hat genau. mit ja. dem Material gearbeitet, was er vorliegen ja. hatte und hat sich dadurch einfach auch tiefer hineinbegeben mental.
Ja.
Ja, auch das gehört zum Unternehmertum, oder? Sich weiterzuentwickeln und zu überlegen, bin ich an der richtigen Stelle? Was heißt das denn insgesamt für mein Leben? Weil Unternehmertum ist ja eine ganz zentrale Säule, die die anderen Säulen auch extrem beeinflusst. Egal ob Freundschaften, ob Familie, ob ja das Finanzielle natürlich, was kann ich mir leisten? Meine Freizeit wird auch beeinflusst, wie viel Freizeit, welche Freizeit und so weiter. Also das ist doch etwas, was viele Unternehmer tun. Wahrscheinlich nicht genug, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, sich mal mit dem gesamten Leben, Lebenskompass, wie auch immer man es nennt, die Lebensziele, Lebensbereiche zu beschäftigen und zu hinterfragen, wo stehe ich denn bei jedem einzelnen Konto? Es gibt so auch das Modell der Lebenskonten. Mhm. Was würdest du sagen, der jetzt gerade so auf der Reise ist?
Ja, also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ich kann ja jetzt nicht für alle sprechen, deswegen spreche ich jetzt nur mal für mich. Wenn ich irgendwo eine Herausforderung habe, sagen wir mal im Geschäftlichen, muss es gar nicht im Geschäftlichen liegen, sondern ganz oft liegt es eher im anderen Bereich, im Persönlichen. Und wenn ich eine Herausforderung im Persönlichen habe, liegt es vielleicht gar nicht primär begründet im Persönlichen, sondern ich kann mal gucken, muss ich nicht vielleicht am Geschäftlichen was ändern, damit das Persönliche ist. Also es muss ja immer diese Balance geben zwischen persönlich und geschäftlich. Und ich habe ganz lange Zeit immer gedacht, das wäre so getrennt voneinander. Ne? Ich hatte immer so die These für mich selber aufgestellt, so im Geschäftlichen bin ich total gut, für mich jetzt so total gut, aber das Private kriege ich nicht so richtig auf die Kette. Und ich habe immer die Frage gestellt, woran liegt das? Und irgendwann habe ich für mich erstmal so akzeptiert, habe gesagt, ja okay, dann ist es halt so. Und gerade aus Lebensschule und was davor noch so passiert ist, hat aber dazu geführt, dass ich da nochmal genau hingucke. Und ich musste dann auch, oder nicht musste, aber ich wollte aus diesem Workaholic-Status raus, den ich so hatte, um auch im Privat noch einfach mehr stattzufinden. Und ein ganz wichtiger Zeitpunkt für mich war die Geburt meiner Tochter, die ja gestern, die ja gestern auch da war auf der Party.
8 Jahre alt, würde
genau,
ich sagen.
Genau, 8 Jahre alt ist. Und das war ganz wichtig, da einfach mal hinzugucken und beide Bereiche in Einklang zu bringen. Und ich hatte ja gestern dann da auch gepitcht, dass für mich schon ein ganz starkes Thema ist. Es gibt ja diesen Spruch, ne, nicht nur im, sondern auch am Unternehmen zu arbeiten. Stimmt auch, also würde ich jetzt mal sagen, es ist völlig richtig, aber für mich ist es noch viel wertvoller, an sich selber zu arbeiten.
Ja.
Ist aber vielleicht auch so ein bisschen gebiased, weil es für mich jetzt gerade so die wichtige Phase war,
klar,
an sich selber zu arbeiten. Und das war einfach cool.
Aber die Verkettung ist aber auch ganz nah beieinander. Ja. Ne? Also wenn du am Unternehmen arbeitest, überlegst du ja auch, wie soll das Unternehmen sein, wo soll es hingehen genau. und so weiter. Und das ist ganz eng verdrahtet mit dir als Unternehmer. Noch viel mehr, glaube ich, wenn du mehr oder weniger Solo-Show oder Kleinteam bist. Im Großunternehmen musst du gucken, dass deine Werte, deine Kultur irgendwie mitschwingen. Aber wenn du einfach das Unternehmen bist, dann ist es ja noch mal stärker verdrahtet miteinander, ne?
Ja.
Glaube ich jedenfalls.
Ja, sehe ich genauso. Und unsere nächste Entwicklungsstufe jetzt von der Großer Beck GmbH, also von unserer Beratungsgesellschaft, ist ja, dass wir auch mehr ins Coaching reingehen. Also Finanzierungsberatung, wo wir gleich auch drüber sprechen, bleibt natürlich bestehen und ist auch eine feste Säule. Aber wir wollen zunehmend auch in das Coaching der Menschen gehen. Nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch persönlich. Und werden da auch.
Mit Bezug zur Gründung?
Mit Bezug zur Gründung und auch mit Bezug auf Franchise tatsächlich. Wir werden bald, sage ich mal, bald kann alles bedeuten, vor allem im Dendemann-Sinne. Kann auch 7 Jahre bedeuten, bis ein Album kommt. Ja, aber wir werden bald in die Franchise-Branche reinkommen mit einem Angebot zur Begleitung von Franchise-Nehmern.
Wunderbar, da können wir uns auch noch drüber unterhalten, weil wir bewegen uns in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, in einer anderen Phase des Kandidaten mit einem anderen Fokus. Ne? Bei uns ist es der starke Überblick über unendlich viele Systeme, wo wir einfach ein Coaching-Angebot machen für Menschen, die einfach diese Orientierung brauchen und was gibt's und was könnte passen und so, dass wir versuchen, die runter zu selektieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Stufe danach dein Fokus sein könnte, soweit ich es gestern verstanden habe, nämlich passt das, was ich da jetzt habe, nach den allerersten Gesprächen mit Franchise-Gebern, passt das dann auch zu mir? Kann ich mich damit identifizieren? Kann ich mich 20, 30 Jahre motivieren, da wirklich was aufzubauen und immer weiter voranzutreiben und das Wachstum möglicherweise nie so richtig zu stoppen, damit ich immer up to date bleibe und mein Geschäftsmodell oder mein Geschäft, mein Betrieb richtig zukunftsfähig ist. Und das hat ja ganz viel mit der eigenen Identifikation, habe ich mich mit Nicole gestern auch unterhalten noch, und Identifikation eng verdrahtet mit Motivation zu tun. Und ich glaube, dass das dein Spielbein sein könnte. Und da könnte man ja gucken, ob wir da stärker auch dann zusammen miteinander das verdrahten können, dass wenn die Orientierung ist, man dann eben noch eine Etappe macht mit wirklich Hinterfragen für sich persönlich. Dann gibt es vielleicht von unserer Seite wiederum eine Etappe mit Prüfung, so auf der Faktenebene und so weiter, dass man sich da so ein bisschen die Bälle hin und her schmeißt.
Ja, sehr, sehr gerne. Er hat schon richtig gesagt, genau das ist eins der Spielbeine. Ein weiteres Spielbein ist, da kann man später, damit meine ich nicht heute, wenn das ein bisschen weiter ausgearbeitet ist, auch im Kopf, ist, dass ich gerade versuche, Franchising neu zu denken.
Oha.
Wie Franchise-Systeme aussehen könnten. Und zwar, dass sie dann so aussehen, wo sich alle, das klingt jetzt erstmal ein bisschen gar nicht nach Franchise erstmal, wo sich alle frei entfalten können.
Ja, das klingt so, als solltest du dich mit Sebastian Tamm mal unterhalten.
Ja, mit dem bin ich ja schon im Gespräch. Da hatten wir schon
wertebasiertes früh, Franchise ist
genau,
ein bisschen
ja,
sein
genau,
Thema.
Da haben wir schon ganz früh drüber gesprochen. Ich bin ja auch im Austausch mit Hendrik, mit dem er da auch zusammenarbeitet.
Cool.
Ja. Und genau. Ja, individualisierte Gemeinschaft ist das Stichwort.
Individualisierte Gemeinschaft. Oh, ja, da kann man auch eine Weile drüber philosophieren, ne, was das bedeutet.
Ja, ist von Gerald Hüther.
Ja.
Ist ja so ein Gehirnforscher, der die Potenzialentfaltung, da hat Nicole, über die wir gerade schon gesprochen haben, ihre Ausbildung auch gemacht, zum Potenzialentfaltungscoach. Und der hat da einen sehr, sehr schönen Ansatz zu.
Cool.
Oder also es wird später mehr.
Es wird spannend. Wir sind einen ganz kleinen Schritt weiter. Wir sind nämlich schon in der Erprobungsphase. Ja. Wir haben die ersten Coaches, mit denen wir einfach gucken. Das heißt, wenn ihr hier zuhört, kleiner Info an euch, also meldet euch bei mir, meldet euch bei uns, contact@franchiseportal.de, wenn ihr Interesse habt, ja, nach dem passenden Franchise-System zu suchen, also Stichwort womit selbstständig machen, im Franchise-Lizenz-Kontext. Wenn Franchise nicht passt, dann finden wir das wahrscheinlich auch raus. Dann ist das auch, glaube ich, eine wichtige Botschaft zu sagen, ich mache mich traditionell selbstständig oder gar, naja, vielleicht finde ich auch ein Angestelltentum, das einfach passend bleibt, weil ich mal die gewünschten Freiheiten dort auch finden kann und ich mir was auch immer eben nicht antun muss, was mit Selbstständigkeit verbunden ist. Also wenn ihr mögt, einfach melden. Wir gehen in Kontakt mit Franchise-Systemen, nachdem wir rausgefunden haben, dass das vielleicht gut passen könnte und begleiten euch auch dann im Erstgespräch. Und ja, ich glaube, wenn jemand Interesse hat, Thorsten Beck nach diesem Gespräch dann auch nochmal zu kontaktieren, um das passende Franchise-System zu hinterfragen. Passt es wirklich zu mir und zu meinem Lebensentwurf? So würde ich es jetzt mal interpretieren. Genau. Ja, dann bauen wir den Kontakt da auch auf. In den Shownotes findet ihr den Kontakt hier zu Thorsten.
Sehr, sehr gerne.
Cool. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal einen Themenswitch machen.
Absolut, gerne.
Nämlich Finanzierung. Es gibt ein paar Neuigkeiten und das haben wir so bei einem Telefonat miteinander über eigentlich ganz andere. Sagtest du, ey, wusstest du eigentlich schon, man kann mehr finanzieren, man kriegt mehr Knete, zum Beispiel über die KfW. Wenngleich man dazu sagen muss, mehr finanzieren klingt gerade total geil, aber auf der anderen Seite höre ich an jeder Ecke, finanzieren im Moment ist echt schwierig, sofern, Info von Tobi, deinem Geschäftspartner, du nicht gerade Pflege finanzieren möchtest. Das scheint gut zu gehen. Mhm. Aber ansonsten ist das echt ein harter Kampf gerade, Banken davon zu überzeugen, Knete zu geben für deine Selbstständigkeit, wenn du noch nicht so genau weißt, wie sich das weiterentwickeln wird und die Absicherung jetzt nicht in gigantischer Höhe vorweisen kannst. Vielleicht erstmal zur Marktlage. Hast du da was zu ergänzen? Ist es schwierig oder gibt es auch Lichtblicke?
Es gibt auch Lichtblicke, sage ich euch was zu, aber so ganz im Groben kann man schon sagen, dass es, ich mache das Ganze seit 20 Jahren jetzt, so herausfordernd war es gefühlt zumindest noch nie, wie es aktuell ist.
Und das habe ich kurz nach Corona auch schon mal gehört.
Da hatten wir nicht das Thema tatsächlich.
Okay.
Für unsere Kunden.
Also aus der Franchise-Szene jedenfalls. Ja, nee, die sagten dann auch so, oh, es ist schwierig.
Hatten wir nicht das Thema, auch witzigerweise während Corona überhaupt nicht.
Ja.
Aber jetzt so aktuell sind wir in einer Situation, wo es echt schon oft ein Kampf ist.
Warum ist das so?
Ja, da sage ich gleich was zu. Das Erste, was man merkt, ist erstmal gar nicht, dass man, Gott sei Dank, Finanzierungen finden noch statt. Was die größte Herausforderung ist, dass sie im Moment absurd lange dauern. Und man hatte schon immer gejammert, ah, es dauert immer alles so lange mit der Finanzierung. Und da haben wir auch immer drüber gesprochen, ja, ihr könnt euch mal so drauf einstellen, 3 Monate dauert so der Prozess. Mittlerweile kommunizieren wir 6 Monate. Stellt euch mal drauf ein, 6 Monate. Und dann ist für alle die Konzepte schwierig, die parallel noch einen Standort sichern müssen, beispielsweise. Und es ist auch gar nicht so leicht.
Weil der Vermieter auch so lange nicht
warten will. Genau, weil der Vermieter nicht so lange war, es auch nicht so leicht, Franchise-Nehmer so lange, ich sag mal, bei Laune zu halten, weil die werden ja dann auch unsicher. Das ist die sind in der Phase, wo die loslegen wollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je länger so Prozesse dauern, umso höher ist auch die Gefahr, dass ein Franchise-Nehmer wieder abspringt, weil er einfach unsicher ist. Weil es ist dann auch so, in dieser Phase passiert ja auch ganz viel. Ist ja nicht einfach so, dass man dann 6 Monate nichts hört von Banken oder so, sondern man hört ganz viele Absagen erstmal. Und dann erzählen einem Banker, ja, jetzt in der Phase zu gründen ist doch nicht gut und guck mal, und Franchise vielleicht ist auch nicht so gut und, ne, und die werden halt immer unsicherer. Und
deswegen, wenn das Umfeld auch noch reinschlägt,
und wenn das Umfeld noch reinkommt,
so, oh, Unsicherheit und Energie und was weiß ich nicht alles.
Und deswegen ist es da auch ganz wichtig, die Franchise-Nehmer in dieser Phase ganz eng zu begleiten. Als Franchise-Geber natürlich, wenn ich mit Franchise-Beratern zusammen, also Finanzierungsberatern zusammenarbeite, kann es auch total gut sein, weil ich habe nochmal eine andere Person, die den Franchise-Nehmer mit ans Händchen nimmt und ihn dann so ein bisschen auch einnordet im positiven Sinne, auch mal erklärt, hey, pass mal auf, nimm das jetzt nicht persönlich mit der Absage und so ein bisschen erklärt, wieso, weshalb, warum gibt es denn jetzt gerade Absagen. Und ganz wichtig ist aber auch die Erkenntnis, aber die war schon immer so da, nur weil eine Bank absagt, heißt das nicht, dass noch eine andere Bank zusagt. Mittlerweile muss man es kommunizieren, nur weil 3 Banken absagen, heißt es nicht, dass vielleicht die 4. Bank es dann macht. Mhm. Das heißt, wir gehen diesen ganzen Prozess. Mittlerweile müssen wir aber mit 4, 5, 6 Banken sprechen, bis es eine Bank macht. Früher hat man immer gesagt, ja, wir müssen mit 3 Banken sprechen, eine macht es dann schon so. Das hat sich jetzt genauso wie die Zeit hat sich verdoppelt, hat sich auch die Anzahl der Banken, mit denen wir sprechen müssen, verdoppelt. Und
da kannst du nicht so punkten mit deinen engen Kontakten in die Bankenwelt, dass sie dir vertrauen und sagen, naja, wenn du jetzt sagst, dieses Konzept ist geil, du hast das so geprüft, dann ist das schon mal ein wichtiges Indiz für uns.
Ja, also bei den richtigen Ansprechpartnern, die wir haben, ja, da funktioniert das noch. Die aktuelle Herausforderung, du hast ja auch gefragt, warum ist das aktuell so, ist gar nicht jetzt primär in dem Konzept oder in dem Gründer begründet. Wenn ich so Erstgespräche mache zum Thema Finanzierung, sage ich immer, pass auf, wir müssen uns die Parameter angucken in 4 Bereichen. Um eine Entscheidung zu treffen, wie sehen wir denn die Finanzierungswahrscheinlichkeit? Die 4 Bereiche sind, wir gucken uns den Gründer an, wir gucken uns das Vorhaben an, also im Franchising ist für uns immer wichtig, in welcher Branche ist das Franchise-System und in welchem Lebenszyklus ist das Franchise-System? Ist es ein junges oder ein etabliertes Franchise-System? Und junge Franchise-Systeme, Franchise-Nehmer von jungen Franchise-Systemen sind per se immer schwieriger zu finanzieren.
Ja, da fehlt die gewünschte Stabilität und Sicherheit mit ganz vielen Prototypen.
Ja, genau, mit ganz vielen Prototypen und es kommt noch eine zusätzliche Gefahr aus Sicht der Banken dazu, der Franchise-Geber hat sich noch nicht bewiesen, ist er in Anführungsstrichen ein guter Franchise-Geber.
Ja.
Ne, das führt noch
leuchtet
dazu.
Voll ein, klar.
Dann gibt es die dritte Phase, die wir uns immer angucken. Das ist, wie ist aktuell die Außenwelt? Und zwar völlig entkoppelt vom Gründer und von dem Franchise-System oder bei einer Individualgründung. Und da ist es halt, das ist das größte Problem aktuell, weil so viel Unsicherheit im Außen ist. Der Krieg war noch nie so nah wie aktuell an Deutschland dran. Dann haben wir Trump, dann haben wir Konsumzurückhaltung, dann funktioniert angeblich die Gastro nicht mehr und so weiter und so fort. Ich meine, die Medien tun da jetzt auch keinen guten Dienst dran, immer diese Horrormeldung andauernd zu pushen. Und das führt einfach dazu, dass Banker extrem verunsichert sind. Und was wollen denn Banken nicht? Risiko. Banken wollen Sicherheit haben. Deswegen ist auf der einen Seite ja bei etablierten Franchise-Systemen ist es ja so gut. Sicherheit kann man bekommen durch, ich gucke mir 15 BWAs von anderen Standorten an, sehe, es funktioniert. Aha, dann funktioniert es bei Standort 16 auch. So mal die einfache Denke. Dadurch bekommt ein Banker Sicherheit. Schwarz auf weiß durch andere Zahlen. Das interessiert jetzt gar nicht mehr so stark. Das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil einfach gesagt wird, okay, jeder neue Gründer hat es da draußen so schwierig, weil die Leute kaufen nicht mehr, die geben kein Geld mehr aus. Und es ist eigentlich eher so ein bisschen die Stimmung, wir wollen eigentlich gar nichts finanzieren. Jetzt mal so ein bisschen übertrieben gesagt.
Ist doch irgendwie manchmal, Geld verdienen auch, oder?
Ja.
Sind die Zinsen da für die gar nicht in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung so wichtig?
Ja, also wir haben jetzt Banker auch, also das trifft jetzt nicht auf alle Banken zu, ne? Wie gesagt, es funktioniert nach wie vor noch Finanzierung. Nur da ist gerade so das Herausforderungsfeld. Ja, es ist das Geschäftsmodell der Banken, keine Frage. Ganz viele Banken sind aber auch, ich sag mal, finanziell satt, ne? Die müssten das jetzt nicht machen.
Okay.
Und dann ist oftmals, Interpretation ist von mir, die denke, bevor ich mir zusätzliche Risiken reinhole, mache ich das Geschäft lieber nicht. Und wenn ich Geschäfte mache, dann mache ich die Geschäfte, die für uns nur sehr, sehr, sehr sicher sind. Mhm. Und in der Finanzierung spricht man auch immer von sogenannten Grenzfällen. Immer nur aus Finanzierungssicht gesprochen. Also Finanzierungsentscheidungen werden immer multifaktorell getroffen. Es gibt selten einen Faktor, wo ein Banker sagt, wenn der erfüllt ist, dann mache ich es auf jeden Fall, oder wenn das zutrifft, mache ich es auf gar keinen Fall. Sondern, ne, man guckt immer Plus-Minus-Konto an, was spricht dafür, was dagegen. Und wenn da mehr dafür spricht, dann wird das Geschäft gemacht. Und wenn das jetzt auf der Kippe ist aktuell und die Geschäfte, die vor einem halben Jahr noch gemacht worden wären, werden heute nicht gemacht. Also das kann man. Und deswegen ist es für uns dieses Erstgespräch so wichtig, um zu sondieren, um da auch nicht eine falsche Erwartungshaltung zu wecken. Wir haben schon immer sehr klar kommuniziert, war uns auch immer wichtig, ehrlich zu kommunizieren. Und leider müssen wir aktuell sehr oft sagen, hey, eigentlich sehe ich hier nur eine 50-50-Chance oder 60%. Und es ist, leider ist es diese Säule, und das Dumme für Unternehmer ist ja immer, wenn es Sachen sind, die man selber nicht beeinflussen kann, wir können daran nichts ändern, außer mit den Bankern zu sprechen und sagen, ja klar, da ist Unsicherheit draußen, aber guck doch nochmal genau hin, trotzdem funktioniert doch das Franchise-System. Und dann gucken sie sehr genau hin und das führt dazu, dass diese Prozesse einfach noch länger dauern. Dann wollen sie noch mehr BWAs haben und hier noch eine Erläuterung und nochmal dieses und jenes und fordern das nach. Und das führt einfach dazu, erstmal, dass Prozesse länger werden und dass einzelne Hausbanken, die man ja braucht, um Förderanträge zu stellen, eher mal Nein sagen. Und das hatte ich ja schon gesagt, dass wir dann eher jetzt mit 4, 5, 6 Banken sprechen müssen, bis es eine Bank macht. Es gibt noch eine weitere Phase, ne? Die vierte Phase ist, wie tickt aktuell die Fördermittellandschaft, und zwar genau an dem Ort, wo die Investition stattfindet. Und hier sind jetzt die positiven Nachrichten. Die positiven Nachrichten kommen nämlich aus der Fördermittellandschaft, gerade von Seiten der KfW, ist auch wiederum meine Interpretation, dass erkannt wurde, okay, es ist herausfordernder geworden, die Hausbanken tun sich schwerer, deswegen müssen wir oder wollen wir als Förderbanken was dagegen setzen.
Ist das politisch gesteuert aus deiner Sicht, oder?
Kann gut politisch gesteuert sein, ja.
Okay.
Und die KfW hat ganz am Anfang des Jahres ja schon einmal beim KfW-Startgeld und generell auch bei allen KfW-Produkten nachgebessert. Und du hast ja auch schon 2 Folgen, glaube ich, gemacht zum KfW-Gründungsmonitor, wo ja ganz klar hervorgeht, pass mal auf, das, was überhaupt noch dazu führt, dass Gründungen stattfinden, sind Nebenerwerbsgründungen. Die spielen eine ganz, ganz große Rolle aktuell.
65% der Gründungen 2024 ja, das ist krass, waren nebenberuflich. Ne? Ja.
Und nebenberuflich war ja immer ein schwieriges Thema zu finanzieren, weil die KfW gesagt hat, eigentlich finanzieren wir nur Vollerwerbsgründung. Okay. Und dann wurde immer kommuniziert und gesagt, ja, es muss mittelfristig zum Vollerwerb führen. Das war natürlich immer schwer darzustellen. Also Businessplan musste dann darauf hingeschrieben sein, dass, weil da wurde auch nie klar definiert, was heißt denn jetzt mittelfristig? Wurde sich irgendwann mal drauf geeinigt, nach 3 Jahren spätestens sollte es in den Vollerwerb
was gehen. Interessant ist, bei den KfW-Zahlen 65% Nebenerwerbsgründungen und davon wiederum knappe 30, ich meine es waren 29%, die vorhaben, in den Vollerwerb zu gehen. Mhm. Die restlichen 70%, die wollen das ja. Stand heute, der Gründung, also Stand ja. Zeitpunkt der Gründung, wollen sie das dann so weiter durchziehen im nebenberuflichen Kontext. Fand ich auch sehr spannend. Ja. Also das Angestelltenverhältnis gar nicht so richtig verlassen.
Ja, und genau da hat die KfW jetzt nachgebessert und hat gesagt, pass mal auf, das ist seit Anfang des Jahres, wir akzeptieren Nebenerwerbsgründung, ohne dass es in den Vollerwerb gehen muss. Ach. Und das ist für ganz, ganz viele Gründungen schon richtig, richtig gut.
Ja.
Das war schon ein Gamechanger, kann man mal sagen, für die Nebenerwerbsgründer. Und jetzt, ich weiß, ist glaube ich immer noch nicht öffentlich kommuniziert auf der KfW-Seite. Zum 1.12. wird das KfW-Startgeld, das ist ein ganz, ganz wichtiges Förderprogramm in Deutschland, weil es automatisch eine Haftungsfreistellung für die Hausbank enthält, also der Hausbank Sicherheit gibt. Und darum ja. geht es ja aktuell,
ja.
Sicherheit gibt. Es hatte oder hat immer noch bis jetzt eine Grenze bei 125.000 Euro. Und das ist für viele Gründungen zu niedrig. Da kann man zwar mit Eigenkapital aufstocken, Leasing aufstocken. Das ging auch schon immer. Anfang des Jahres mit im Zuge dieser Nebenerwerbsgründung wurde auch nochmal klar geregelt, dass ein Kontokorrentkredit beispielsweise zusätzlich zu den 125.000 Euro gegeben werden kann, um Vorsteuer beispielsweise vorzufinanzieren. Das war auch ein bisschen schwammig.
Ja, vor dem ist immer noch ein Kredit, ne? Also Stichwort
ist,
Risiko.
Genau, ist immer noch ein Kredit, aber es darf gemacht werden.
Ja, okay.
Das ist schon mal gut. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Grenze von 125.000 Euro und ab den 1.12. wird die angehoben auf 200.000 Euro. Und das ist ein echter Gamechanger in der Finanzierungslandschaft. Und von diesen 200.000 Euro dürfen 80.000 Euro Betriebsmittel sein. Das waren vorher 50.000 Euro. Und damit wird dem Rechnung getragen.
Lass uns da vielleicht Betriebsmittel nochmal gerade erklären für diejenigen, die das nicht einordnen können.
Ja, also Investition ist erstmal all das, was in der Bilanz abgeschrieben wird. Also ganz einfach gesagt, im Regelfall ist es die Franchise-Eintrittsgebühr, ist eine Investition. Ansonsten Einrichtungsgegenstände, Tische, Stühle, Ladenbau, all das ist Investition.
Autos, falls du es kaufst.
Autos, genau. Betriebsmittel hingegen sind die weichen Kosten, wenn man mit Beratern zusammenarbeitet, Beratungskosten, Maklerquotage, aber auch der die Zeitspanne, die ja ganz wichtig ist, ab Eröffnung bis zum sogenannten Break-Even, also bis ich wirklich in der Gewinnzone bin und sich das Vorhaben selber trägt, diese Betriebsmittel bis zum Break-Even, Vorfinanzierung, Miete, Personal, Ware und so weiter, das sind alles Betriebsmittel.
Ja.
Die können alle finanziert werden. Die dürfen in diesem Programm maximal 80.000 Euro sein. Die waren,
ich habe das für mich so ja. als Bild immer abgespeichert. Naja, wenn du eine Maschine kaufst, ist das eine Investition,
genau.
dass sie da ist. Das Öl, um die zu ölen, das ist halt ein Betriebsmittel, damit genau. du sie betreiben kannst.
Genau.
Das ist vielleicht so das vereinfachte Bild.
Ja, ein sehr schönes Bild. Genau, und das waren vorher 50.000 Euro. Und das war auch schon immer schwierig, vor allem für Dienstleistungskonzepte, die es ja ne, ganz, ganz viel im Franchise gibt, wo ich zwar auf der einen Seite vielleicht eine hohe, also vergleichsweise hohe Eintrittsgebühr habe, gerade bei amerikanischen Konzepten, was Investition ist, aber dann passiert ja nicht mehr viel. Mhm. Und das meiste sind dann einfach Betriebsmittel, gerade Lebenshaltungskosten vorfinanzieren. Und das ist oftmals relativ hoch, weil diese Konzepte auch eher ausgerichtet sind auf Franchise-Nehmer, die so aus dem mittleren Management kommen und so weiter, die halt einen gewissen Lebensstandard sich schon einfach ja. aufgebaut haben und den auch weiter finanzieren müssen einfach. Und das führte ganz oft dazu, dass man mit den 50.000 Euro Betriebsmitteln nicht hingekommen ist. Allein das ist jetzt auch schon besser, ne, mit dem neuen KfW-Startgeld, weil man da 80.000 hat. Also das wird richtig, richtig viel bewegen und das ist richtig gut, dass das gekommen ist. Das muss man einfach mal so sagen.
Ich schon ab dem 1.12. dann?
Ab dem 1.
Das sind ja nur noch ein paar Tage, ne?
Genau.
Wenn du sagst, dass es noch nicht kommuniziert wurde, wird das kommen oder ist es dann doch der 1.1. oder sowas?
Nee, es ist schon fix. An die Banken ist es schon kommuniziert.
Das okay, ist also soweit ist fix, nur die Öffentlichkeit weiß es noch nicht so.
Die Öffentlichkeit weiß es noch nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt hier vor nochmal, ob es mittlerweile auf der KfW-Seite ist. Letzte Woche war es noch nicht. Aber viele Banken informieren auch ihre Kunden jetzt schon, pass mal auf, lass vielleicht nochmal einen Monat warten oder dann können wir auch das neue KfW-Startgeld in Anspruch nehmen. Und das KfW-Programm ist auch deswegen so gut, Haftungsfreistellung hat man schon gesagt. Es ist im Regelfall, man muss natürlich jetzt gucken, was passiert ab dem 1.12., aber zum Zeitpunkt jetzt und aus der Vergangenheit immer das zinsgünstigste Programm, was man als Gründer in Anspruch nehmen kann, wenn man nicht eigene Besicherungsmöglichkeiten hat.
Ja.
Und die meisten, die wir auch in der Beratung haben, haben es halt eben nicht.
Eigene Besicherungsmöglichkeiten wären dann eigene Immobilien reingeben als Sicherheit. Ja. Also Aktiendepot vielleicht oder
Aktiendepot. Ähnliches. Also es geht immer um das Thema werthaltige Sicherheiten. Das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Gerade jetzt an die Franchise-Geber auch gerichtet oder die Franchise-Berater, wenn sie mit ihren Franchise-Interessenten sprechen und vielleicht auch über das Thema Finanzierung sprechen. Viele, die ich so in der Beratung habe, denken, ja, aber wenn ich doch eine persönliche Sicherheit gebe, dann habe ich doch schon eine Sicherheit gegeben. Also dieses Thema persönliche Sicherheit ist ein Must-Have aus Sicht der Bank. Das wird auf jeden Fall, da kommt man nicht drum herum.
Das heißt, dass du einfach haftest.
Ich hafte als Antragsteller für alles, was da ist. Und trotzdem muss ich noch Sicherheiten geben, weil die Bank braucht werthaltige Sicherheiten. Eine persönliche Sicherheit ist für eine Bank trotzdem eine Plankofinanzierung, wenn keine weiteren Sicherheiten da sind.
Ich könnte ja auch einfach nichts besitzen, ne?
In dem Moment. Genau, aber diese.
Oder nichts mehr. In 5 Jahren, wenn es schief geht, habe ich alles schon verkauft, damit ich mein Unternehmen retten konnte. Dann ist nichts mehr da. Ich hafte immer noch persönlich, aber mehr als 2 Finger heben kann ich nicht mehr. Ja. Dann hat die Bank da verloren. Wenn da aber noch eine Immobilie drin steckt, die verkauft werden kann, dann kann sie sich zumindest einen Teil des Kredits wieder zurückholen. Ne?
Ja, deswegen, man nennt es eine Proforma-Sicherheit. Mhm. Aber wie gesagt, ich betone das nur, weil auch in letzter Zeit viele denken wieder, auch wenn ich dann beispielsweise das KfW-Startgeld, wo eine 80-prozentige Haftungsfreistellung, nein, die gilt nicht dir als Antragsteller, sondern der Hausbank und trotzdem haftest du persönlich. Weil viele denken immer, ja, aber wenn noch ein anderer für mich haftet, dann muss ich doch nicht mehr persönlich für mich haften. Ich erkläre es dann immer so, selbst wenn andere Player wie eine KfW mit im Boot ist, für dich stellt sich nur die Frage, wer kommt am Ende des Tages, wenn es schief geht, zu mir und möchte Geld zurückhaben.
Ja. Okay. Ja. Und glaubst du, dass das die Schwierigkeiten erleichtert, eine Finanzierung zu bekommen, wenn die KfW jetzt einfach stärker reinspringt, dass dann die Hausbanken wiederum sagen, okay, mit dem Konstrukt können wir unsere Sicherheiten erhöhen und gehen das ein oder andere Spiel dann doch wieder ein, was wir Stand heute jetzt nicht tun würden?
Ja, also ich habe da ganz große Zuversicht. Mhm. Und Hoffnung, dass das passiert, weil auch aus der Erfahrung heraus, Banken haben schon immer sehr gerne das KfW-Startgeld gemacht, also Geschäftsbanken haben schon immer sehr gerne das KfW-Startgeld gemacht.
Es ist fast ein Standard,
deswegen hatte man lange Zeit auch immer gesagt, so jetzt nach alten KfW-Startgeld-Maßstäben, alles was so bis 125.000 Euro Kapitalbedarf hat, kriegt man auch ganz gut finanziert. Wichtig ist beim KfW-Startgeld, und das wird auch bei der neuen Variante so sein, das ist wiederum nach wie vor die Herausforderung. In diesem Programm legt die KfW einen sehr hohen Fokus auf die fachliche Qualifikation des Antragstellers. Und fachliche Qualifikation des Antragstellers ist definiert entweder eine Berufsausbildung in der Branche, wo man selbstständig wird, oder langjährige Berufserfahrung in der Branche, wo man selbstständig wird.
Achtung, Kollision mit Franchise, wo natürlich die Quereinsteiger sehr gerne genommen und geschult werden durch den Franchise-Geber, wo man dann wahrscheinlich die Bank überzeugen muss, dass diese Schulung eine Ausbildung ersetzen kann. Ne? Das wird schwer sein zu überzeugen.
Ja, genau, weil es wird mehrheitlich leider von KfW-Seite, muss man jetzt sagen, nicht akzeptiert. Da sind die Geschäftsbanken im Regelfall deutlich weiter. Die sagen ja klar, wir verstehen Franchise, wir verstehen, dass da Quereinsteiger reinkommt, dass es eine Schulung gibt. Ne, aber KfW tut sich in diesem Programm sehr, sehr schwer. Da muss man ein bisschen Glück haben, den richtigen Sachbearbeiter auf Seite der KfW zu haben.
Das ist doch wieder eine subjektive persönliche Entscheidung dann.
Ja, und das wäre jetzt nochmal, so geil es ist mit den 200.000 Euro, keine Frage, der nächste Schritt wäre eigentlich, das würde ich mir so sehr wünschen, dass es einfach mal ein Franchise-spezifisches Förderprogramm gibt.
Das denke ich seit ganz, ganz vielen Jahren.
Ja.
Bis hin zu Zusagen, hey, wir haben das Franchise-System durchleuchtet in die Tiefe und deswegen wissen wir, dass wir das Franchise-System schon mal finanzieren würden, wenn dann der Unternehmer und der Standort, die Immobilie, die Lage und so weiter, wenn die Rahmenbedingungen dann auch passen, dass aber zumindest der Franchise-Geber für sich schon mal weiß, okay, ich habe bei Hausbank XY, bei KfW, bei wem auch immer, habe ich einen Haken dran.
Absolut, ja. Bin ich auch in Gesprächen mit dem deutschen Franchise-Verband, die sind natürlich auch schon lange dran, keine Frage. Und der neue Präsident Hendrik, mit dem war ich jetzt auch im Austausch und war da auch in so einer Podiumsdiskussion mit drinne, wo auch nochmal ganz klar wurde, wie dramatisch gerade das Finanzierungsthema ist. Also der deutsche Franchise-Verband bietet ja oft an für seine Mitglieder, pass mal auf, zu bestimmten Themen schalten wir uns alle zusammen. Dann gibt es da Experten aus dem Bereich, die ne, geben Tipps und so weiter und so fort. Und da gab es jetzt zum Thema Finanzierung. Und da hatte mir sowohl Jan Schmelzer vom Franchise-Verband als auch Hendrik dann gesagt, das war krass, das Interesse war noch nie so groß an irgendeinem anderen Thema wie beim Thema Finanzierung. Ja. Und wir waren, glaube ich, 60 Franchise-Geber waren da in dieser Schalt und es war schon krass.
Ja.
Das zeigt einfach,
Engpass.
Wie krass gerade die Situation ist. Und das spiegelt es auch wieder. Und deswegen ist das KfW-Startgeld auch mal ein wichtiger Impuls, finde ich, rein, dass man auch mal wieder so ein bisschen aufatmen kann, dass es mal positive Sachen auch zu berichten gibt aus dem Bereich Finanzierung. Sehr cool.
Das heißt also, wir haben die nebenberufliche Zulassung, so möchte ich es mal sagen.
Genau.
Wir haben die Betriebsmittel, die erhöht wurden, und wir haben die Gesamtsumme des KfW-Darlehens im Startgeld, was erhöht wurde. Das so als positives Signal dann für die Zukunft. Gibt es sonst drumherum noch irgendwie Sachen, die vor allem uns positiv stimmen? Ich suche jetzt nach positiven
Nachrichten. Ja, absolut. Aber da hatten wir, glaube ich, als wir das letzte Mal uns unterhalten haben, schon drüber gesprochen. Aber wir können es ja hier gerne nochmal erwähnen. Ende letzten Jahres hat die KfW ja auch schon ein neues Programm wieder aufgelegt. Also ein altes Programm neu aufgelegt. Programm 77, haben wir immer so Nummern, Gründung und Nachfolge heißt es. Das hieß früher Eigenkapitalhilfe. Das war das Programm früher, wo gesagt wurde, du musst 15% Eigenkapital mitbringen. Wenn das gegeben ist, stocken wir das Eigenkapital auf.
Ja.
Deswegen wurde immer kommuniziert, wir brauchen 15% Eigenmittel. Diese Grenze gibt es nicht mehr, sondern dieses Programm sagt einfach, über dieses Programm können 35% des Gesamtkapitalbedarfs, das ist auch wichtig, früher ging es nur auf Betriebsmittel, früher ging es nur auf Investitionen, jetzt auf Betriebsmittel und Investitionen, also 35% des Gesamtkapitalbedarfs können über dieses Programm finanziert werden. Und die KfW übernimmt 100% des Risikos für diese 35%. Deswegen ist es
auch wieder für die Bank.
Für die Bank, genau. Es geht immer nur im Innenverhältnis zwischen Hausbank und Förderbank. Für die Bank 100% des Risikos. Deswegen bewertet es eine Bank wie quasi Eigenkapital.
Aber ich meine mich zu erinnern, es gab den Hinkefuß, die Zinsen sind an der Stelle höher, ne?
Die Zinsen sind an der Stelle höher tatsächlich. Ein weiterer Hinkefuß in Anführungsstrichen ist, es wird über die Bürgschaftsbank mit beantragt. Und Bürgschaftsbankprozesse können auch sehr herausfordernd sein. Es ist aber an sich sehr clever, es zu machen, weil wenn ich darüber 35% finanziere, weiß ich ja, es müssen auch 65% irgendwie anderweitig finanziert werden. Und typischerweise kommt dieses Programm auch nur zum Tragen, ich sag mal, wenn Kapitalbedarf jenseits von 200.000 Euro ist, also 250.000, 300.000 Euro. Das heißt, es geht noch um eine stolze Summe, die noch anderweitig finanziert werden muss. Und da muss im Regelfall noch eine Bürgschaftsbank mit ins Boot. Ja. Deswegen wurde gesagt, wir koppeln das direkt. Das funktioniert aber auch sehr gut. Das muss ich sagen. Also dieses Programm wird sehr, sehr gut angenommen. Ja, aber du hast Zinsen angesprochen. Da greift das risikogerechte Zinssystem. Und also wir hatten Fälle, da lagen dann die Zinsen bei 7%.
Ja.
Für diese 35%, aber dieses Programm führt dazu, dass das nachfolgende Kreditprogramm günstiger wird.
Und überhaupt möglich
wird und günstiger wird.
Also
und
in der Mischung. Ich erkaufe mir mein Eigenkapital zu etwas erhöhten Konditionen, aber dieses erhöhte Eigenkapital, das ich dann habe, öffnet mir erst die Türen für eine dahinterliegende Finanzierung.
Genau, öffnet mir die Türen für eine dahinterliegende Finanzierung und im Regelfall auch, dass die dahinterliegende Finanzierung günstiger wird. Und in der Kombination ist es dann okay?
Ist okay.
Über beide Programme.
Ja, lass uns vielleicht gerade noch mal die Banken auseinander dividieren für diejenigen, die in das Thema jetzt neu einsteigen. Also wir haben über die Hausbank gerade schon gesprochen und fallen lassen. Wir haben die KfW oder Förderbanken in Summe gesprochen. Und jetzt haben wir eben noch diese dritte Gruppe der Bürgschaftsbanken.
Ja.
Wie definieren wir die oder wie separieren wir die gedanklich? Was ist der Unterschied? Was ist die Funktion einer jeder Bank?
Ich würde gerne mal bei der Hausbank anfangen, weil viele, die das hören, denken, damit ist ihre Hausbank gemeint, wo sie gerade privat ihr Konto haben.
Girokonto haben oder
genau.
So.
Genau, das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern es ist eine Geschäftsbank, Sparkasse, Volksbank, Commerzbank, Deutsche Bank, alle Geschäftsbanken, die eine Zulassung für Förderbanken haben, also so Santander, so das fällt alles raus, die ja. machen nicht den gewerblichen Bereich, die übernehmen dann die Hausbankenfunktion, wenn öffentliche Fördermittel mit beantragt werden. So, weil streng genommen beantragst nicht du als Antragsteller, sondern die Hausbank beantragt das Förderdarlehen. Das nennt man dann eine Hausbankenfunktion. Sie übernimmt dann die Hausbankenfunktion. Also eine Geschäftsbank. Hier ist es ganz, ganz wichtig. Wenn es nicht die eigene Bank ist, wo ich mein Girokonto habe, ich gehe zu einer fremden Bank. Jede Bank holt sich eine Hausbankenauskunft ein.
Also von deinem Girokonto.
Von deinem Girokonto. Und das ist ein Riesenengpass aktuell. Also A, es dauert sehr, sehr lange und es ist ein Riesenknackpunkt. Weil ich weiß nicht, was passiert ist. Viele haben eine nicht saubere Kontoführung.
Also im Sinne von Lastschriften von gehen zurück.
Rücklastschriften. Ich bin permanent oder öfters mal über den genehmigten Kontokorrentkredit hinaus, also Dispo über ein Dispo ja. hinaus. Und das sind dann Negativmerkmale. Und das ist tatsächlich sofort Ablehnungsgrund auf KfW-Seite.
Okay. Wie lange brauche ich, um das wieder zu bereinigen?
12 Monate.
Ja. Hätte auch schlimmer sein können.
Hätte schlimmer sein können, aber ich muss sehr langfristig planen. Also da bitte ja. sehr, sehr genau hingucken, wie ist denn gerade meine private Kontoführung. Genau. Also das.
Aber das ist nicht so der erste Lastschrift mal irgendwie Rücklastschrift und sowas. Ne? Das muss schon auch irgendwie gehäufter mal passieren.
Gehäufter in je nach Bank ein bisschen Unterschied in den letzten 6 oder 12 Monaten. Ne? Aber es
gehäufter heißt so 3-mal, 10-mal, 20-mal.
Ist auch unterschiedlich 3-5-mal. Ich ja. hatte gerade mit einer Bank telefoniert, die hat mir gesagt, ja, ich habe normalerweise immer Möglichkeiten, da irgendwas zu kletten, aber hier in dem Fall, da ist so viel. Die dürfen ja aus Datenschutzgründen dann auch nicht ja. genau sagen, wie viel es ist. Aber ja. ich würde mal sagen, alles, was größer als 3-5 ist. Und da ist übrigens auch, der Betrag ist völlig egal, weil ich bin dann oft in der Diskussion, wo dann einer sagt, ja gut, aber das war doch nur eine Handyrechnung, die irgendwie, ne, was ich, 29 Euro. Ja. Da sage ich immer, ja, aber das ist noch schlimmer. Weil der Gedankengang dahinter ist ja, wenn der nicht mal für 29 Euro die Sachen in den Griff kriegt, wie soll der dann seine Kreditraten, die, keine Ahnung, 1.000 Euro im Monat sind, in den Griff kriegen. Das ja. ist so der Gedankengang. Ja. Deswegen sind die kleinen Beträge eigentlich noch gravierender.
Okay.
Wenn da, ja. genau. Aber das,
also Hausbanken,
Hausbank,
gucken bei der Hausbank, also ja. deiner Girokontobank, wie gut waren die die Zahlungsmoral, nenne ich es jetzt einfach mal, genau. ne? so, oder Zahlungsschwierigkeiten auf dem Konto. Kann man übrigens auch abklären lassen im Vorfeld.
Auf jeden Fall, eine eigene Auskunft.
Zum Beispiel beim Bonitätspass Plus von It's My Data, ist ein potenzieller ja. Kooperationspartner von uns, wo wir das Thema Bonität und eben auch Zahlungsschwierigkeiten einmal der User, also der Gründer selber für sich durchleuchten kann und es auch an zum Beispiel im Franchise-Geber weitergeben kann.
Ja, cool.
Und das ist so die Idee, auf die wir gerade hinarbeiten, dass ja. wir im Erstgespräch oder Zweitgespräch einfach die Kandidaten dazu motivieren können, proaktiv selber den ein oder anderen Beleg mitzubringen. Und ich glaube, das wird ganz cool.
Ja, ist auch ein total wichtiger Schritt, weil man muss an der Stelle leider sagen, da kann man nichts machen.
Ja.
Also wenn das so ist, negative Bankauskunft im Moment, würde ich mich jetzt festlegen, nahezu aussichtslos das zu finanzieren. Also da kann man sich auch die ganze Mühe sparen.
Was ist denn, wenn jemand bei 3, 4, 5 Banken ist? Wird das von allen dann reingeholt oder mit Konten,
ja,
wo mehr Kontensystem fährt?
Ja, genau. Ja, das ist immer, normalerweise sage ich dann auch immer, ne, wir geben das Konto an, wo es auf jeden Fall sauber ist. Aber es gibt auch zunehmend Banken, weil Konten sind ja auch in der Schufa angegeben. Wo habe ich meine Kontoverbindung? Wenn die dann sehen, ja, das sind noch mehr Kontoverbindungen, kann es sein, muss nicht sein, kann sein, dass sie sagen, hey, wir wollen auch von den anderen ja. Banken eine Bankauskunft.
Okay. Gut. Wir kommen zurück zum Bankenvergleich.
Genau.
Also wir haben die Hausbank verstanden mit all den Hürden, die du gerade beschrieben ja. hast.
Wichtig ist, die muss immer als erste überzeugt werden. Ne? Ohne Hausbank funktioniert nichts. Ne?
Okay. Und es gibt noch einen Bob, aber können wir vielleicht nachher.
Ja, aber auch für den Bob brauche ich dann eine Hausbank.
Okay, aber im Nachgang dann.
Im Nachgang dann, ja. Also eine Hausbank muss auf jeden Fall überzeugt werden und bei einer Hausbank müssen zwei Stellen sozusagen überzeugt werden. Das eine ist der Vertriebler, das ist der, mit dem man das Gespräch führt. Das ist im Moment auch noch nicht so die Herausforderung. Die Herausforderung ist die zweite Instanz, ist die Marktfolge. die Marktfolge bewertet, das ganze Vorhaben, ohne den Gründer kennenzulernen, nur auf Grundlage Businessplan, Vergleichszahlen, Erfahrungswerte und so weiter. Genau. Und die sind dafür da, zu gucken, dass das Risiko für die Bank angemessen ist, sag ich mal.
Aber der Bankberater kann da jetzt nicht auf einer Skala von 1 bis 10 seine persönliche Einschätzung denen als Faktum weitergeben.
Ja, doch, die können schon. Also wenn du einen guten Bankberater hast, klar gehen die in das Gespräch und kämpfen auch für das Vorhaben. Das ist auch ganz wichtig, das zu tun. Deswegen sage ich eigentlich, dieser Vertriebler, das ist immer der beste Freund für dich. Also der muss dein bester Freund werden in dem Bankenprozess, weil er es durchboxen muss im eigenen Haus und dann auch später, wenn es weitergeht. Ja. Und es müssen aber beide Ja sagen, damit es überhaupt weitergeht.
Okay, verstanden.
Und dann also eine Möglichkeit könnte ja auch sein, die sagen beide ja und sagen, wir geben dir ein eigenes Darlehen. Wir als Sparkasse Volksbank geben eigene Sparkassen, Volksbank, Deutsche Bank, Commerzbank Darlehen ohne Förderdarlehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, die sagen, okay, aus welchen Gründen auch immer, damit du bessere Zinssätze bekommst, binden wir eine KfW mit ein, das ist die Bundesförderbank. Jedes Bundesland selber hat nochmal eine eigene lokale Förderbank. In Nordrhein-Westfalen ist die NRW-Bank, in Baden-Württemberg ist L-Bank und so weiter und so fort. Da kann man auch immer mal gucken, ne, welche Bank hat denn vielleicht ein passenderes Programm.
Ist es ein Entweder-Oder oder kann ich KfW auch mit NRW-Bank kombinieren?
Ich könnte beides mixen, macht aber meistens keinen Sinn.
Okay.
Und dann gucke ich, welche dieser Förderbanken möchte ich jetzt mit einbinden und warum ich eine Förderbank mit einbinde? Zwei Gründe. Im ersten klar zu gucken, haben die bessere Zinskonditionen und zum zweiten aber auch, können die mir eine Sicherheit bringen über diese Haftungsfreistellung, die wir gerade schon gesprochen haben. Beim KfW Startgeld 80% für die Hausbank, bei dem Programm Gründung Nachfolge 100% für die Hausbank, aber nur 35%. So, wenn da kein Programm passt oder im Falle von diesem Programm, wo ich die 35%, das hatte ich schon gesagt, da müssen noch 65% anderweitig finanziert werden und ich brauche dafür auch noch Sicherheiten, dann kommt die Bürgschaftsbank ins Spiel. Die Bürgschaftsbank ist auch eine Förderbank. Jedes Bundesland hat eine eigene Bürgschaftsbank und die Förderbank, die Bürgschaftsbank vergibt kein Geld, sondern stellt Bürgschaften für Darlehen zur Verfügung, die Dritte vergeben. Also es könnte auch ein Konstrukt sein, wir haben keine Förderbank mit drinne, KfW oder NRW-Bank oder wen auch immer. Wir nehmen ein Sparkassendarlehen, nehme ich mal einfach, und das wird besichert über die Bürgschaftsbank. Auch eine Möglichkeit.
Das heißt, die Bürgschaftsbank sagt, für den Fall, dass es schief geht, liebe Hausbank, kriegst du von uns einen Betrag XY, so und so viel Prozent der Kreditsumme hinterher wieder.
Genau. Also
sie geht ins Risiko, vergibt aber nicht proaktiv vor der Gründung die Knete in deine Hand.
Die besichert nur Darlehen, die andere geben. Im Regelfall bis zu 80%.
Okay.
Das Ziel ist immer, 80% zu bekommen. Es schwankt so zwischen 60% und 80%. Betriebsmittel werden eher weniger besichert, vielleicht 70% oder 60%. Hängt immer ein bisschen davon. Aber Ziel ist es erstmal, 80% zu bekommen. Ganz wichtig ist, jetzt für den Franchise-Nehmer sind zusätzliche Kosten verbunden. Es kostet im Regelfall einmalig 1,5% Bearbeitungsgebühr und laufend 1,5%. Das heißt, es verteuert den Zins des Darlehens um 1,5%.
Jeden Monat.
Ja, jeden Monat. Ist im Normalfall halbjährlich zahlbar oder jährlich zahlbar. Schwankt auch immer ein bisschen von Bürgschaftsbank zu Bürgschaftsbank.
Aber das ist schon eine Hausnummer, ne? Wenn man da von 300.000, 400.000 sprechen, 1,5%, da kommt schon ein bisschen was zusammen pro Jahr.
Und das zeigt auch nochmal, wie krass eigentlich das KfW-Startgeld ist, wo ja eine 80%ige Haftungsfreistellung automatisch mit enthalten ist. Und aktuell kostet das KfW-Startgeld 3,7%. Wenn du da die 1,5% einfach mal gedanklich rausrechnest, siehst du, wie teuer oder günstig im Vergleich zum anderen das Darlehen an sich ist.
Ja, weil du 1,5% für das Risiko rechnest und dann hast du den eigentlichen Zinssatz in Anführungsstrichen für das Darlehen, selbst für den Kredit selber, dann sind wir halt bei 2,2% Zinssatz im übertragenen Sinne.
Ja, genau. Damit man mal einen Vergleich hat, normalerweise sprechen wir aktuell von Zinssätzen 5, 6, 7%.
Ja.
Und dann muss ich noch die Sicherheit, da kommen noch die 1,5% dann drauf. Und da sieht man mal, wie geil wirklich das KfW-Startgeld ist.
Ja.
Deswegen ist es auch so wichtig, wir unterstellen jetzt mal, dass das Zinsniveau beibehalten wird. Eine Miterhöhung auf die 200.000 Euro. Ist aber erstmal von auszugehen, dass es auch weiterhin das Zinsgünstige bleibt. Aber wie gesagt, wir haben das Thema mit der Begrenzung, auch bei dem neuen bei 200.000 Euro, was noch ganz wichtig ist, es gibt ein Kumulierungsverbot. Ich kann nur das KfW-Startgeld nehmen. plus Leasing plus Kontokorrentkredit. Ich kann nicht Skafi Startgeld und noch ein anderes Programm nehmen. Auch nicht die Hausbank darf auch nicht noch irgendwie ein Darlehen einfach geben.
Okay.
Ne? In diese Finanzierung dürfen maximal 200.000 Euro Fremdkapital rein.
Private Darlehen von Oma und Co.?
Ja, die müssen immer klar definiert sein, dass sie Eigenkapitalcharakter haben. Das ist okay, auch immer also ein bisschen.
Keine Verpflichtung zurückzuzahlen, sozusagen, ja, wenn es schief geht.
Dann immer so ein bisschen einzelfallabhängig, ne, wie auch eine KfW das bewertet. Ja. Man, okay. Muss man gut darstellen.
Ja, abgefahren. Mhm.
Neben der Bürgschaftsbank gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie man Sicherheiten reinbekommen kann. Also abgesehen davon, dass man selber werthaltige Sicherheiten stellt. Die Volksbank, das wissen viele auch nicht, haben. Da sie im Genossenschaftsverbund sind, wo auch die RNV-Versicherung mit drin ist. Die RNV-Versicherung hat eine Darlehensausfallversicherung. Das geht nur auf 50% und es können nur Volksbanken beantragen. Das nennt sich intern KTVE oder KTVG, wenn ich schon selbstständig bin. Das ist auch noch eine Möglichkeit, wie ich Sicherheiten reinbekommen kann, wenn ich mit Volksbanken als Hausbank spreche.
Sehr cool. Ja, also da haben wir einmal so die komplette Bandbreite dargestellt, ne?
Ja, absolut.
Der Möglichkeiten.
Ja.
Und ja, ich nehme mit, aktuell sehr schwierig, es könnte besser werden, die KfW tut ihren Teil dazu bei. Der Deutsche Franchise-Verband ist im engen Austausch schon seit vielen, vielen Jahren mit den Bürgschaftsbanken. Da geht vielleicht dann auch irgendwie was. Und peu à peu, zumindest im Franchise-Kontext, wenn das Vertrauen auch in die Franchise-Systeme hoffentlich wächst, dass man da vielleicht einen Tacken leichter finanzieren kann als bei einer traditionellen Gründung, dann könnte es perspektivisch in die richtige Richtung gehen.
Ja, absolut. Also vielleicht nochmal ganz wichtige Botschaft an all die Franchise-Systeme da draußen. Es war schon immer wichtig, Vergleichszahlen zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es, würde ich sagen, unerlässlich.
Ja,
Von anderen Standorten, damit halt die Hausbank ihr Sicherheitsgefühl stärken kann.
Und das wiederum unterstützt meinen ganz wichtigen Appell und was, wo wir auch für uns sagen, okay, sonst nehmen wir die Franchise-Systeme bei uns nicht ins Franchise-Portal auf, nämlich einen Pilotbetrieb, einen eigenen Betrieb zu haben, wenn man ganz jung ist als Franchise-System, der lang genug on board war. Also der lang genug schon erste Zahlen zeigen kann, zumindest mal so ein Jahr, um einfach zu zeigen, okay, dieses Konzept, egal ob Gastro oder Fitness oder was auch immer, das neu gegründet wurde, im Sinne eines Franchise-Systems von Beginn an gedacht, dann klopfen immer wieder Franchise-Geber bei uns auch an und sagen, hey, ich möchte Franchise-Nehmer gewinnen und die selber haben ihre Gründung gerade erst hinter sich. Und das finde ich ziemlich uncool, weil du willst ja irgendwas weitergeben, wo du schon ein paar Meter weiter bist als der Gründer selber. Und dass du dann sagst, okay, wir brauchen auch Vergleichszahlen, mindestens mal von dem Pilotbetrieb. Und ich würde jetzt mal von meiner Warte aus sagen, mindestens mal ein komplettes Jahr mit allen Phasen des Jahres. Ich finde, das gehört dazu, bevor man überhaupt erlaubterweise, gibt kein offizielles Gesetz also dazu, aber nach meinem moralischen Empfinden sich Franchise-Geber nennen darf.
Ja, absolut. Ja.
Okay, lieber Thorsten, danke für diesen ausführlichen Rundumschlag rund um die Finanzierung, um deinen Podcast, um persönliche Weiterentwicklung, kleiner Exkurs, den wir am Anfang genommen haben. Und ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick, welche Möglichkeiten ich habe, als Gründer meine Selbstständigkeit in Angriff zu nehmen, selbst nebenberuflich und da wirklich was Cooles aufzubauen, um einfach langfristig mein Leben selber gestalten zu können. Das wollen wir doch alle.
Absolut. Und vor allem nicht abschrecken lassen, ne? Von den ganzen, es ist alles schwierig und so, ja, es ist schwierig, aber weiterhin den Mut haben, dran zu glauben. Und ich sage immer so schön, Finanzierungserfolg ist eine Entscheidung.
Ja, sehr cool. Und Gründungshemmnis, Bürokratie kriegen auch fast alle dann doch noch geregelt. Es hemmt, aber es muss dich nicht komplett aufhalten.
Yes.
Sehr gut.
Ja,
in diesem
Dank.
Sinne, danke auch.
Gerne.
Und euch da draußen alles Gute. Wenn ihr weiter reinhören wollt, ich habe mit Thorsten schon mal eine Folge gemacht, die verlinke ich in den Shownotes über Wo kommt die Knete her für meine Finanzierung. Und ja, weitere Episoden findet ihr im Schlaugründen-Podcast und ihr Franchise-Geber im Franchise-Universum-Podcast auch. Macht es gut, bis bald
ciao,
und
ciao.
Du auch. Ciao.
Danke, ciao.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.